NDR Info. Redezeit.
Verzweifelte Lehrer, enttäuschte Eltern. Ist die Inklusion gescheitert? Mit diesem Thema wollen wir uns heute in der Redezeit beschäftigen. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Michael Weidemann. Die Idee ist zunächst überzeugend. Jeder Mensch ist anders und trotzdem sollen alle gleichberechtigt dazugehören. Auch die, die zum Beispiel eine andere Sprache sprechen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Traditionen kommen oder eben behindert sind. Vor allem in den Schulen spielt die Idee der Inklusion eine zentrale Rolle. Aber ist unser Bildungssystem auch gut vorbereitet und ausreichend ausgestattet für den gemeinsamen Unterricht aller Kinder? Und was passiert mit ihnen nach der Schulzeit? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren mit Ihnen und mit Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777, 08 und dreimal die 0 441777. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit ist unsere Webadresse. Sie müssen dort das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Am Anfang steht das Konzept. Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen gemeinsam lernen. Die Förderschulen werden dicht gemacht. Doch in der Praxis häufen sich die Klagen. Viele Lehrer sind überfordert, ihre Schüler vom Alltag in der Klasse überrollt und die Eltern enttäuscht oder gar wütend angesichts der Defizite in der Betreuung ihrer Kinder. Woran hakt es bei der Umsetzung der Inklusion? Sind handwerkliche Fehler in Politik und Verwaltung schuld oder steckt gar ein Denkfehler im Konzept? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Alle Menschen in unserer Gesellschaft sollen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilnehmen und mitgestalten können. Und in Kitas und Schulen wird der Anfang gemacht. Wie realitätsnah oder fern ist dieser Plan? Thomas Christes hat Leute auf der Straße gefragt, was sie über Inklusion denken.
Ich finde den Ansatz gut. Ich finde es gut, alle Menschen zusammenbringen zu wollen und auch, dass die nicht behinderten Kinder auch sehen, wie es ist, halt als behindertes Kind auf der Welt zu leben.
Es ist natürlich wichtig, dass Kinder mit Behinderung eingeschlossen werden in die Gesellschaft und dass sie eine Chance haben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Aber ich verstehe auch Punkte der anderen Partei, die dann sagen, natürlich müssen auch die Kinder, die jetzt sozusagen den normalen Schulen weiter auf dem Niveau unterrichtet werden. Und ich glaube, ein großer Punkt dieses Projektes ist, dass einfach nicht genug Lehrkräfte und Betreuer zur Verfügung stehen, um diese Aufgabe zu bewältigen.
An vielen Punkten muss es überdacht werden, ob es okay so ist, ne? Also ich denke, es gibt auch Lücken, ne, die einfach pädagogisch sinnlos sind.
Ich finde es schwierig, sie zu integrieren, weil manche Behinderungen brauchen halt eine spezielle Ausbildung, spezielle Fürsorge zum Beispiel. Und nicht jeder Lehrer kann das geben. Ich meine, viele Lehrer sind ja jetzt schon damit überfordert, mit der Größe der Klassen zum Beispiel.
Man kann ja nicht einfach die Leute, die sich darum kümmern sollen, einfach herzaubern. Das ist ein Problem, was man klären muss, indem man mehr tut, um zum Beispiel Sonderpädagogen oder Lehrer auszubilden. Man sollte versuchen, das nochmal anzugehen, aber das ist etwas, was man langfristig angehen muss. Und leider ist das gerade bei langfristigen Projekten, dass die in der Politik leider sehr, sehr selten stattfinden und zu Ende geführt werden.
Fehlt uns bei der Inklusion der nötige lange Atem oder ist am Ende alles eine Frage der Gewöhnung und die Aufregung über die anfänglichen Probleme beim gemeinsamen Unterricht überzogen? Ihre Meinung ist gefragt. Hier noch einmal die Telefonnummer, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. 08000 441777. 08 dreimal die 0 441777. Wir haben in unsere Sendung drei fachkundige Gäste eingeladen und ich freue mich, alle drei hier in unserem Studio von NDR Info begrüßen zu können. Da ist zunächst Ingrid Körner. Sie ist Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen in Hamburg und sie vermittelt in dieser Funktion zwischen interessierten oder betroffenen Bürgern und der Verwaltung. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Frau Körner, wenn es um die Einbeziehung, wie auch immer, gehandicapter Menschen ging, dann haben wir in den vergangenen Jahrzehnten immer von Integration gesprochen. Jetzt ist immer von Inklusion die Rede. Wo ist eigentlich der Unterschied?
Da ist ein großer Unterschied. Wir haben angefangen in den 80er Jahren, die Kinder in die Schulen zu bringen, unter dem Stichwort Integration in der Tat. Und diese Kinder wurden zunächst aber als Gruppe gedacht und in der Gruppe wurden sie in die Klassen hineingebracht. aber immer unter dem Aspekt eher der Anpassung, als dass sie als behinderte Kinder, so wie sie waren, auch tatsächlich gefördert werden. Und das ist heute noch so, dass sie in vielen Bereichen auf Integration treffen, wenn sie an Wohngruppen, Wohnheime denken. Da gibt es die Gruppe sortiert nach Behinderung in einem Wohnheim und dann ist das sozusagen die Stigmatisierung, die offensichtlich immer noch nötig ist, um eine Unterstützung zu gewährleisten im Bereich jetzt des Wohnheims zum Beispiel. Das wollen wir überwinden und wir haben es überwunden, indem wir jetzt unter dem Namen Inklusion weiterarbeiten. Und der Begriff Inklusion verdeutlicht, dass alle, egal mit welcher Beeinträchtigung, mit welcher Hautfarbe, jetzt kommen wir wieder zu dem, was Sie vorhin sagten, mit welchem kulturellen Hintergrund auch immer, in die Gesellschaft hineingehören und so ohne Konditionierung vorher angenommen werden, wie sie sind. Also das, finde ich, ist eigentlich das, was wir unter Menschenrecht von Inklusion verstehen. Hier wird nicht vorher irgendeine Kondition ausgesprochen, wenn du das und das erfüllst, dann darfst du in die Gesellschaft hinein. Jetzt ist es ohne irgendeine Art der Konditionierung so, dass alle dazugehören.
Wie das in der Praxis aussieht, darüber werden wir im Laufe der Sendung sicherlich noch diskutieren. Unser zweiter Gast ist Pitt Katzer. Er war über 3 Jahrzehnte lang Leiter einer mehrfach preisgekrönten Schule, die als eine der ersten systematisch Inklusionsklassen eingerichtet hat. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Katzer, Sie vertreten heute die sogenannte Volksinitiative Gute Inklusion. Die hat sich vor allem für eine bessere personelle und materielle Ausstattung der Schulen engagiert. Woran mangelt es aus Ihrer Sicht?
Ich möchte erst mal benennen, was aus meiner Sicht die Grundlagen für eine gelingende Inklusion sind. Das ist einmal die Haltung. Und Frau Körner hat das eben sehr gut beschrieben. Die Haltung, jeden Menschen, jedes Kind, jeden Schülerinnen und Schüler so anzunehmen, wie sie ist und zu gucken, wie können die Potenziale, die dieses Kind hat, entwickelt werden. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ohne eine entsprechende Haltung wird Inklusion nicht gelingen. Die zweite Voraussetzung ist, im schulischen Bereich eine auf diese Individualitäten sozusagen ausgerichtete Pädagogik und Didaktik. Das will ich jetzt nicht länger ausführen. Vielleicht gibt es dazu ja noch mal Fragen, wie eine solche aussehen muss. Und das dritte letztendlich ist eine ausreichende personelle und räumliche Ausstattung und die Gewährleistung von Pflege und Therapie angeboten. Und dieser letzte Punkt steht im Zentrum der Volksinitiative, nicht weil wir sagen, es braucht nur das, aber weil wir sagen, ohne ausreichende Ressourcen gelingen auch die eine entsprechende Pädagogik und Didaktik, die dann wirklich es auch zeitlich leisten kann, jedes Kind so zu fördern und auf seinem entsprechenden Potenzial auch möglichst viel Angebote zu machen.
Dass das in der Praxis schwierig ist, das erfahren ja viele Behinderte selbst und auch ihre Eltern. Woran mangelt es jetzt aber speziell? Sind es zu wenig Lehrer? Ist es die Ausbildung der Lehrer? Gibt es zu wenig passende Räumlichkeiten? Was ist das Problem?
Probleme gibt es in allen drei Bereichen, die ich eben als fundamental benannt habe. Natürlich gibt es nach wie vor auch Probleme im Bereich der Haltung. Es gibt natürlich auch noch keine in allen Schulen entwickelte inklusive Pädagogik und Didaktik. Es gibt eine Reihe von Schulen, die dort sehr weit sind. Es haben sich, ich kann jetzt nur für den Hamburger Bereich im Moment sprechen, sehr viele Schulen auf den Weg gemacht und in so eine Richtung zu gehen. Und es fehlt aber auch an den Ressourcen sozusagen, die selbst bei Schulen, die in den ersten beiden Bereichen schon sehr weit sind, trotzdem die Ressourcen, um wirklich eine gute, gelingende Inklusion zu gewährleisten.
Wir wollen aber nicht nur auf die Inklusion an den Schulen gucken heute Abend, sondern auch zum Beispiel auf den Alltag von behinderten Menschen, ihre Probleme im Arbeitsleben oder vielleicht auch im Sport. Und deshalb haben wir Christian Au in die Redezeit eingeladen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Au, Sie sind Rechtsanwalt, spezialisiert auf Sozialrecht und selbst auch behindert. Den Bildungspolitikern und Schulverwaltungen, denen kann man zumindest den guten Willen nicht absprechen. Aber es gibt offensichtlich auch wichtige Institutionen, mit denen Sie häufig zu tun haben, die scheinbar gar kein Interesse an der Inklusion von Behinderten haben. So sieht es jedenfalls manchmal aus. Welche sind das?
Ja, so sieht's aus. Es sind beispielsweise die Krankenversicherung, die gesetzlichen Krankenversicherungen mit den Eltern behinderter Kinder, sehr viele, wie wir es erleben, Streitigkeiten ausfechten müssen, damit sie die Hilfsmittel zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen gute Inklusion erst beginnen kann. Weil wenn ich eben einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt bekomme, mit dem das Kind einfach überhaupt nicht zurechtkommt, weil er viel zu schwer ist, beispielsweise der Rollstuhl, dann brauche ich mir über schulische Integration oder Inklusion, Entschuldigung, gar keine Gedanken mehr zu machen, weil es da schon an den grundsätzlichen Voraussetzungen fehlt. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit, das durchzusetzen. Ein anderer ist dann aber auch der, dass man immer häufiger sich über Integrationshelfer in den Schulen streiten muss. Das ist jetzt nicht mehr mit der Krankenkasse, sondern da sind die Träger der Eingliederungshilfe gefragt, hier die Integrationshelfer zur Verfügung zu stellen. Und hier erleben wir, dass im Zuge der Inklusion die Träger der Eingliederungshilfe die Auffassung entwickelt haben, das muss jetzt plötzlich alles Schule leisten. Weil die Schule inklusiv ist, muss sie eben auch plötzlich all das, was vorher der Integrationshelfer geleistet hat, das heißt, das Kind im Alltag zu begleiten, pflegerisch zu begleiten, es von einem Klassenraum in den anderen zu begleiten, auch eben zu helfen, wenn es seinen Schulranzen nicht auspacken kann und Seiten nicht umblättern kann. Da denken manche Träger der Eingliederungshilfe plötzlich, das ist jetzt alles Aufgabe der Schule. Und das ist für die Eltern ein sehr mühsamer Weg, das Stück für Stück wieder durchzufechten, dass sich da nichts dran geändert hat. Ein letztes Beispiel noch aus dem Bereich. Es kommt vor, dass jetzt Träger der Eingliederungshilfe sagen, sie wollen, dass die Integrationshelfer stundenweise quasi abgezogen werden aus den Klassen, und zwar in den Stunden, in denen sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Das heißt, wo ein Sonderpädagoge in die Regelschule kommt, stundenweise zu diesem speziellen Kind, sind manche Träger der Eingliederungshilfe der Auffassung, da könnte ja der Integrationshelfer in dieser Stunde plötzlich sich in Luft auflösen, sage ich mal, Pause machen. Das ist aber auch ein völlig verkehrter Ansatz, weil der Sonderpädagoge und der Integrationshelfer völlig verschiedene Aufgaben haben. Und da sind wir an jedem Einzelfall dran und kämpfen bundesweit diese Themen Stück für Stück vor den Gerichten wieder ins richtige Lot.
Was steckt denn da für eine Intention dahinter? Wollen die Kassen und Verwaltungen da nur Geld sparen oder haben die einfach den Sinn der Inklusion nicht begriffen?
Na, jeder schaut eben auf sein gesetzliches Regelwerk, und die gesetzlichen Krankenkassen haben die Vorgabe, sie müssen eine ausreichende Versorgung gewährleisten. Ja, ausreichend kennen hier alle im Schulsystem, heißt Schulnote 4. Und da sagt die Krankenkasse, okay, unser Rollstuhl, den wir dem kleinen Kind zur Verfügung stellen, muss also die Schulnote 4 erfüllen. 4 von 6, ja. Und da kämpfen wir immer mühsam zurück und sagen, nein, die Schulnote 4 ist zwar steht im Gesetz, aber damit könnt ihr das Kind nicht ins Leben lassen. Ja, sondern ihr müsst einen vernünftigen Rollstuhl bezahlen, der mit diesen Festpreisen von 2.100 Euro, die da durch die Gegend geistern, nicht mehr herzustellen ist.
Woran mangelt es bei der Inklusion? Wo gibt es die Probleme? Beteiligen Sie sich an unserer Sendung unter 08000 44 1777. Können Sie uns anrufen und wir lassen Sie dann hier zu Wort kommen. Das machen wir jetzt auch mit Anke Strade aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend allen zusammen. Mich beschäftigt das Thema Schulbegleitung ganz extrem. Ich bin an der ehemaligen Grundschule meiner Tochter mittlerweile ehrenamtlich Schulbegleiterin, weil sich mit dem Thema Inklusion oder mit der Wende zur Inklusion dort sehr viel zum Negativen verändert hat. Das geht schon damit los, dass wenn ein Schulbegleiter fehlt, bei den FSJlern erst nach 6 Tagen ein Ersatz gestellt werden muss.
Frau Strade, ich muss Sie jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Sie müssen kurz erklären, was macht eine Schulbegleiterin und was macht ein FSJler, also jemand, der ein freiwilliges soziales Jahr macht? Das wissen sicherlich nicht alle Hörer.
Also der FSJler macht Schulbegleitung. Schulbegleitung beinhaltet das, was der nette Herr eben gesagt hat, die Assistenten, die Kinder im alltäglichen Leben zu begleiten. Das heißt, den Schulranzen aufmachen, ihnen zu helfen, von A nach B zu gehen, ihnen vielleicht auch zu helfen, sich daran zu erinnern, bei der Sache zu bleiben, die Aufgaben zu machen, so diese ganzen alltäglichen Dinge, speziell für dieses eine Kind. Und seit der Inklusion ist es so, dass die sogenannten LSE, lernsozial und emotionalen Kinder, nicht mehr den gleichen Förderbedarf kriegen, wie zum Beispiel motorisch eingeschränkte oder geistig eingeschränkte Kinder. Sozial und emotionale Kinder brauchen aber eine ganz große Kontinuität, die mit dem FSJler dahingehend schon wegfällt, dass der nur ein Jahr FSJ macht, sie sich jedes Jahr an eine neue Person gewöhnen müssen. Wie gesagt, dann eben halt diese 6 Tage Krankheitsfall, die dann das Kind, die Klasse und der Lehrer ohne Begleitung sind. Das ist für alle eine Belastung. Und ich weiß, früher war es eben halt so zu Integrationszeiten, dass in einer Integrationsklasse eine 75%-Stelle eines Erziehers gegeben wurde. Und wenn man sich das dann überlegt, dass wir heutzutage bei den meisten Fällen wirklich FSJler haben, die 16, 17, vielleicht 18 Jahre alt sind, dann denke ich, braucht man eigentlich nicht weiter beschreiben, was das für eine große Diskrepanz ist. Und dahingehend ist es leider Gottes ein Sparmodell, was für alle nach hinten losgeht. Ich denke nicht, dass man vom Lehrer erwarten kann, das aufzufangen, was der FSJler im Gegensatz zum Erzieher nicht leisten kann.
Frau Stralle, vielen Dank für diese Anregung. Und ich gebe die Frage mal an Pitt Katzer, der ja selber sehr lange in der Schule gearbeitet hat. Ist diese mangelnde Kontinuität bei diesen individuellen Begleitern der Behinderten, ist das eins der Kernprobleme?
Es ist ein Problem. Ich finde nicht, dass es das zentralste Problem ist, aber das, was gerade geschildert worden ist in Bezug auf die FSJler absolut zutreffend. In der Regel ist das Problem, dass sie zu Beginn des Schuljahres nicht da sind. Viele sind Abiturienten, die dann erstmal in den Sommerferien für sich selber klären, was ihre Perspektive sind, deswegen sich spät entscheiden und dann häufig nach 2-3 Monaten merken, das ist eigentlich nicht das, was sie wollen und können, abspringen, dann gibt es keinen Ersatz. Also das kann ich erstmal nur bestätigen, was eben gesagt worden ist, dass es in diesem Bereich der Begleitung tatsächlich große Probleme gibt.
Wir haben viele Anrufer, deswegen gehen wir gleich weiter zu Manfred Franz aus Schwerin. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Mein Einwurf ist, dass man diese Frage Inklusion immer nur bezieht auf Schüler mit besonderem Förderungsbedarf, weil sie irgendwie gehandicapt sind oder sonst etwas. Genauso brauchen auch Hochbegabte einen besonderen Förderungsbedarf. Sie können aber beispielsweise in den Unterricht als Lehrer mit einbezogen werden. Denn Kinder lernen von anderen Kindern manchmal leichter als vom Lehrer. Ich glaube, ein ganz wichtiger oder ganz großer Mangel in unserem Schulsystem schon seit Jahrhunderten ist das Ein-Lehrer-Prinzip. Wenn man, sagen wir mal, zwei Unterrichtende hat, dann kann einer sich um die besonderen Fälle kümmern, der andere braucht keine Angst zu haben, dass ihm jetzt wieder die Zeit davonläuft, wenn jemand besondere Dinge hat und er seinen Stoff nicht schafft. Außerdem ist es doch so, wenn Sie sich mal die Feuerzangenbowle angesehen haben, was sich für Marotten einschleichen bei Lehrern, und das ist durchweg so. Ich bin ja lange genug in die Schule gegangen und bin auch selber Lehrer gewesen, Menschen, die also quasi mit dem Rücken zur Wand stehen, also manchmal Dinge sich angewöhnen, die ja nicht korrigiert werden. Wenn da ein Zweiter dabei ist, dann passiert das gar nicht.
Herr Franz, der erste Teil Ihrer Anmerkung, den finde ich sehr interessant, zu sagen, da können ja auch Schüler den anderen Schülern was beibringen. Und tatsächlich ist, glaube ich, der Gedanke der Inklusion, Ingrid Körner, auch der tatsächlich, dass die untereinander lernen. Man hat dann immer eher so das Bild vor Augen, also da gibt es so ein Mainstream an Sozialverhalten, wo sich alle dran orientieren können. Kann das so weit tatsächlich gehen, dass Schüler andere unterrichten auch?
Unterrichten in dem Sinne, wie wir Unterricht kennen, sicherlich nicht. Aber wir haben damals, als wir die ersten Integrationsklassen konzipiert haben als Eltern, und ich gehörte zu diesen dazu, selbstverständlich auch daran gedacht, dass das Lernen voneinander auch ein ganz wesentlicher Punkt beim gemeinsamen Lernen darstellen muss. Und wir sind der Meinung, dass, und auch heute bin ich noch der Meinung, dass wir nicht von Inklusionskindern reden dürfen, die dann ausschließlich auf, oder dieser Begriff ist dann ausschließlich auf behinderte Kinder gemünzt, sondern Inklusionskinder sind alle Kinder einer Klasse. Und damit ist schon mal deutlich, welche Haltung auch bei den Lehrern sich dahinter verbirgt, dass nämlich hier jedes Kind seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden muss. Und die, ich nenne sie immer schnelle Lerner und die langsameren Lerner. Und die schnellen Lerner sind durchaus in der Lage, den langsamen Lernern die zu unterstützen und nochmal zu erklären mit ihren Worten, die aus Kindermund selbstverständlich besser verstanden werden, wie hier tatsächlich der Stoff begriffen werden kann. Also von daher ist das also wirklich etwas, was vielleicht heute, das könnte Herr Katzer vielleicht nochmal beantworten, etwas vernachlässigt wird, meiner Meinung nach. Aber das Peer-Lernen, so nennen wir das, ist absolut wichtig in jeder Klasse, ob übrigens mit behinderten Kindern oder ohne behinderte Kinder.
Ute Hein-Müller aus Holle bei Hildesheim, auch Ihnen wünsche ich einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, grüße Sie. Ich bin Erziehungsleitung in einer Jugendhilfeeinrichtung. Wir haben viel zu tun mit traumatisierten Kindern und ich finde, die Inklusion ist ein wundervoller, hehrer Gedanke, aber dadurch, dass es ein System ist und kein breites Angebot, fallen diese Kinder durch, weil die in Inklusionsklassen überreizt sind, überfordert sind, angetriggert werden und teilweise deswegen nicht tragbar sind. Und dadurch, dass diese Förderschulen mit den kleinen Klassen viel wegfallen, haben wir eigentlich keinen guten Ort oder oft keinen guten Ort mehr für diese Kinder. Ja, das habe ich jetzt so runtergerattert. Genau.
Ja, aber das ist offensichtlich ein Aspekt, der auch andere Hörer umtreibt. Wir können ja auch im Internet diese Diskussion hier fortsetzen. Das wissen Sie, ndr.de/redezeit, dann eine Mail schicken. Das zum Beispiel hat getan Gunhild Weber aus Hannover. Die hat eine ganz ähnliche Anregung wie die, die Sie gegeben haben. Sie schreibt nämlich, dass die gewünschte Inklusion allzu oft nicht funktioniert oder gar nicht erst angestrebt wird, liegt unter anderem an der Alltagshetze, der wir alle heute ausgesetzt sind. Und genau die ist für manche Menschen ein unüberwindliches Hindernis. Aus diesem Grund lebt unser Sohn seit einem Jahr in einer Wohngruppe und geht im Ort zu einer blinden Studienanstalt, um dort in 2 Jahren sein Abitur zu machen. Also die Hoppla-Hier-bin-ich-Mentalität hat eben nicht jeder, schreibt Frau Weber. Christian Au, Sie selbst haben ja die Erfahrung als Behinderter in der Schule auch gemacht. Ist man als Behinderter einem besonderen Stress ausgesetzt? Wäre der oder ist der größer, wenn man in einer Regelklasse ist?
Ob er größer ist, kann ich persönlich nicht beurteilen, weil ich nur an Regelschulen war, mein ganzes Schulleben lang, in den 80ern und Anfang der 90er Jahre. Ich war immer das einzige Kind mit einer Behinderung als Rollstuhlfahrer. Ich habe es natürlich überhaupt nicht als Stress empfunden. Ja? Meine ganze Schulzeit war einfach nur toll und ich war immer mit meinen Freunden zusammen aus meiner Siedlung. Ich habe das gar nicht so empfunden, dass es irgendwas Besonderes war. Ja? Aber heute aus von der Sicht eben des Rechtsanwalts kann ich sagen, dass es Kinder tatsächlich gibt, die sagen, wenn ich, nachdem sie es an der Regelschule probiert haben, dass sie sagen, wenn ich die Wahl habe, dann möchte ich wieder dahin, wo eben viele Kinder meine Probleme verstehen und ich nicht immer der Exot bin. Und die kommen da richtig zur Ruhe wieder, ja. Weil sie da wieder wissen, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht irgendwelche Dinge erreichen, die ich einfach nicht schaffen kann, sondern hier fühle ich mich quasi in einem sicheren Rahmen. Das beobachte ich in der beruflichen Situation heute.
Pitt Katzer, als ehemaliger Lehrer, kann man das zuordnen? Gibt es Behinderungen, die tatsächlich diese Notwendigkeit der Separierung doch noch erfordern? Oder ist das ein Einzelfallphänomen? Oder würden Sie sagen, man sollte darüber doch möglichst hinweggehen im Interesse der Einbeziehung der Kinder?
Die Frage ist so allgemein wie abstrakt gestellt. Es geht darum, wie weit entwickelt sich Schule, die einzelne Schule, entsprechend den Bedürfnissen und Möglichkeiten und Entwicklungsbedarfen jedes einzelnen Kindes, denen gerecht zu werden. Das heißt, nicht die Behinderung als, ich sage jetzt mal, medizinischen Begriff definiert die Grenzen, sondern die Grenzen werden zum großen Teil definiert durch das System, in das diese Kinder oder Jugendlichen kommen. So, und Und natürlich ist es möglich, und dafür gibt es auch Beispiele in der Bundesrepublik, dass auch schwerst mehrfach behinderte Schülerinnen und Schüler inkludiert werden. Das bedarf aber in der Tat einer extrem positiven Entwicklung in diesem Umfeld und auch an dieser Stelle sozusagen ein Support der Pflegetherapie und Ähnliches mit einbezieht. Und ja, das wäre erstmal so meine allgemeine Antwort darauf. Es gibt keine prinzipiellen Grenzen, dass man sagt, diese Art von Behinderung, in Anführungsstrichen, es geht ja nicht, wir integrieren ja oder inkludieren ja keine Behinderung, sondern wir wollen eine inklusive Menschen. Schule machen mit Kindern und Jugendlichen. So, und da bedarf es dann sozusagen auf diesen drei Feldern, die ich genannt habe, Haltung, Pädagogik und Didaktik, eigentlich vier Felder, weil das auch nicht identisch ist, und Ressource.
Nikolai Prodöhl, schönen guten Abend.
Guten Abend, hier ist Nikolai.
Ja, Herr Prodöhl, wenn meine Notiz, die ich hier bekommen habe, aus unserer Regie stimmt, sind Sie selber Schüler einer Sonderschule gewesen oder sind es noch?
Nein, ich war bei einer Sonderschule. Ich arbeite jetzt beim Gärtnerhof am Stöffel.
Ja.
Seit 8 Jahren, da arbeiten auch Menschen mit Einschränkungen.
Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht an dieser Schule?
Also, ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Ich bin da gerne hingegangen.
Wenn Sie heute die Wahl hätten, nochmal zu so einer Sonderschule oder Förderschule zu gehen oder lieber in eine Regelschule als Integrationskind, wofür würden Sie sich entscheiden?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde es wichtig, dass man auch viel lernen kann. Darum geht es. Mir wäre das, glaube ich, egal.
Ja, und hatten Sie das Gefühl, dass Sie an Ihrer Förderschule ausreichend lernen konnten?
Ja, konnte ich, weil das ist eine gute Schule. Weil ich finde, Sonderschulen sind wichtig, die kann man nicht einfach so abschaffen.
Ja.
Wäre schade.
Ja, und also es ist ja aber so, der Trend geht ja dahin, tatsächlich möglichst alle Kinder mit Einschränkungen, mit Handicaps an diese Regelschulen zu bringen. Das halten Sie für einen falschen Weg?
Also es kommt drauf an. Also wenn die Schüler das möchten, dann vielleicht auch in der Regelschule, aber es sollte kein Zwang sein.
Vielen Dank. Ingrid Körner, das hört man natürlich häufiger von Eltern, aber gelegentlich tatsächlich von den Schülern selbst auch, dass sie sozusagen in der ja meistens auch gut ausgestatteten Förderschule sehr gut gefördert werden. Was spricht eigentlich dagegen, das Kind in die Förderschule weiter zu geben?
Aus meiner Sicht als Mutter, übrigens auch einer Tochter mit Down-Syndrom, die 10 Jahre in eine inklusive Klasse gegangen ist, spricht dagegen, dass da in dieser Förderschule die Kinder ohne Behinderung fehlen. Ich habe überhaupt nichts gegen die gute Förderung in Förderschulen, aber sie können eben einfach es nicht leisten, ein Umfeld zu schaffen, in dem das, was Gesellschaft darstellt, nämlich Vielfalt, Heterogenität, sagen wir auch dazu, abgebildet ist in dieser Schule. Und ich glaube, dass es allen Jugendlichen, aber auch schon Kindern, richtig gut tut, eine Vielfalt um sich herum zu haben und an dieser Vielfalt auch selbst zu lernen, sich selbst zu spiegeln, sich selbst zu entwickeln. Und das ist, finde ich, ein großes Problem der Sonderschulen immer schon gewesen. Ich habe das damals, als wir uns um die Integrationsklassen, wie sie hießen, sehr bemüht haben, auch schon als Argument immer benannt. Und meine Tochter, die 10 Jahre in eine solche gemeinsame Beschulung gegangen ist, hat tatsächlich es gelernt, ihre eigene Behinderung zu sehen, zu reflektieren. Aber dennoch, weil sie akzeptiert war in der Klasse, übrigens so ähnlich auch wie Sie, Herr Au, hat sie sich sehr wohl gefühlt dort. Und sie konnte ihren Möglichkeiten entsprechend lernen, ihrer Geschwindigkeit entsprechend und so weiter. Ich würde gerne nochmal auf diesen Fall zurückkommen mit dem traumatisierten Kind. Das ist mir doch durchaus sehr stark durch den Kopf gegangen. Ich habe auch, gerade weil dieses Netzwerk für Geflüchtete mit Behinderung, das ich betreibe, diese Frage ja auch oft aufwirft, immer wieder erlebt, dass es auch Sinn macht, tatsächlich partiell Angebote an Kinder zu machen, die eben auch einmal eine kleine Gruppe brauchen. Da sollte man auch nicht, ich sag mal, dogmatisch damit umgehen und sagen, ihr müsst jetzt immer in der großen Klassengruppe sein, sondern dieses Kind braucht eine kleine Gruppe. Und das muss dieses Kind auch bekommen.
Aber das ist ja in der Integrationsklasse eigentlich auch die Regel, dass die nochmal sozusagen separierten Unterricht haben, manchmal sogar über weite Strecken, ist in der Realität durchaus gegeben.
Ja, aber aus anderen Gründen, oftmals. Also da fehlt es dann tatsächlich an der Möglichkeit, den gemeinsamen Unterricht zu gestalten. Hier ist es das Bedürfnis des Kindes und das ist das Ausschlaggebende. Entschuldigung, dass ich da nochmal danach
gehakt habe. Das ist selbstverständlich, ja, war ja ein wichtiger Aspekt der Hörerin. 08000 441777, eine Nummer, die heute viel gewählt wird, was uns natürlich sehr freut. Uwe Lorenzen aus Cuxhaven hat das auch getan. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Also ich kann mich nur daran oder fragen, wo sind die Sonderschulstudiengänge?
Ja.
Die Sonderschullehrer, wo sind die alle geblieben?
Ja, gute Frage. Ja. Was macht man mit denen, wenn es die Förderschulen nicht mehr gibt? Das ist Ihre Frage, oder?
Ja, genau. Dann kann man die ja in diese Integrationsschulen mit reinsetzen.
Genau. Das scheint aber auch zu passieren.
Ja, ja, aber ich sehe das ja so. Meine Tochter zum Beispiel, die ist an einer Schule, wo Integration gemacht wird, ja, wo auch behinderte Kinder dabei sind. Aber die ganzen jungen Lehrer und Lehrerinnen sind alle durch die Integration, durch die Behinderung der Kinder überfordert.
Ja, das sind aber dann nicht die Sonderschullehrer, sondern die mit der allgemeinen Ausbildung, sehe ich richtig?
Genau, die mit der allgemeinen Ausbildung, die sind total überfordert. Die sitzen draußen und heulen. Jetzt übertrieben gesagt, ne? Ja.
Herr Lorenzen.
Ja, so, und ja. Ich habe zum Beispiel in meinem Studium hatte ich einen Deutschlehrer. Der hat Sonderschulpädagogik noch mit über 40, hat er nochmal Sonderschulpädagogik studiert und ist dann an eine Hamburger Schule gegangen und hat dort in einer Sonderschule behinderte Kinder, Gehörlose und geistig Behinderte unterrichtet.
Ja, der hat die Ausbildung noch gemacht und ist dann auch in der Lage, das sozusagen umzusetzen. Aber Sie machen einen Einwand, den ich auch häufig schon gehört habe, Herr Lorenzen, dass nämlich die Lehrer, die keine sonderpädagogische Ausbildung haben, tatsächlich sich oft im Alltag überfordert zeigen. Herr Katzer, können Sie das bestätigen aus Ihrer Erfahrung?
Ja, entscheidend ist natürlich an so einer Stelle, dass ausreichend Zeit für, ich nenne das jetzt mal Regelschullehrer und Sonderpädagogen und gegebenenfalls auch Erzieher oder Sozialpädagogen, ausreichend Zeit für eine gemeinsame Teamarbeit ist und dass im Laufe der Zusammenarbeit auch gemeinsam Unterricht konzipiert wird. Dass es eben nicht so ist, dass man sagt, okay, kümmer du dich mal um die drei oder vier oder wie auch immer und ich unterrichte den Rest der Klasse. Das ist nicht die Idee von inklusivem Unterricht. Aber dazu braucht es ausreichend Kooperationszeiten. Dazu braucht es Qualifizierung natürlich für die Regelschullehrer. Und es
reicht die? Ist die gegeben?
Also die Studiengänge werden zumindest in Hamburg kann ich das sagen, schrittweise reformiert in diese Richtung mit entsprechenden Anteilen. Das Referendariat in Hamburg ist sehr stark mittlerweile auf Inklusion ausgerichtet. Also das sind positive Tendenzen. Hamburg hat aber die Hälfte seiner Einstellungen fast aus anderen Bundesländern und dort ist es sehr, sehr unterschiedlich weit gediehen.
Und die Lehrer, die ihre Ausbildung schon vor 10, 20 Jahren gemacht haben?
Gibt es natürlich entsprechende Nachholbedarfe und es geht dann auch nicht nur um individuelle Fortbildung, sondern es geht darum, dass ganze Kollegien sich gemeinsam fortbilden und sich gemeinsam in ihrer unterrichtlichen Praxis weiterentwickeln. Und dafür wiederum braucht es auch Zeit für die Schulen, solche Unterrichtsentwicklung systematisch zu machen. Die Angebote hier in Hamburg sind vom Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung recht gut, aber die Kollegen müssen auch die Zeit haben und daran hapert es häufig.
Klaus-Peter Scholz aus Hamburg, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich finde diese Sendung sehr, sehr interessant, weil ich mich auch da irgendwie direkt angesprochen fühle. Also ich habe eine Tochter und habe auch überlegt, mache ich sie vielleicht in eine Klasse rein, wo Inklusion stattfindet, also melde ich sie da an. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das nicht zu tun, weil ich denke, alle Kinder haben die gleichen Rechte. Und das bedeutet, dass der Personalschlüssel deutlich erhöht werden muss, wenn Kinder sozusagen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen. Also Kinder, die halt vielleicht nicht ganz so begabt sind und andere Kinder, die sehr begabt sind. Und da hat unsere Gesellschaft andere Prioritäten. Also man gibt halt Geld für, was weiß ich, als Beispiel jetzt nur Afghanistan aus oder für den G20-Gipfel, oder man hat auch keine Zeit, sich darum zu kümmern, ob Großkonzerne überhaupt Steuern zahlen. Und aus dem Grunde, weil dieser Personalschlüssel nicht da ist, hat meine Tochter halt nicht in so eine Schule angemeldet. Und in anderen Ländern sieht man, dass es anders geht, wie Finnland. Aber Deutschland ist davon noch weit entfernt. Die ganze Diskussion gibt es ja nicht nur, weil unsere Gesellschaft nicht bereit ist, mehr Geld für die Schulen auszugeben. Und das ist gerade nötig, um auch die begabten Kinder zu fördern, die in diesen Schulen meines Erachtens total untergehen.
Herr Scholz, ich weiß nicht, ob Sie mir das verraten mögen, aber welches Handicap hat Ihre Tochter?
Kein Handicap.
Achso, sie ist also ein Regelkind sozusagen.
Sie ist eher Richtung hochbegabt. Sie hat also überall nur Einsen und Zweien.
Ja.
Und ich weiß es von anderen Kindern, die also in Schulen sind, wo Inklusionsformen da sind, dass sie sich von morgens bis abends langweilen. Sie langweilen sich zu Tode. Mhm. Und dann sacken die Leistungen auch ab. Und der Lehrer hat also einfach definitiv keine Zeit, sich um diese Kinder zu kümmern. Das habe ich euch auch viel Kontakt zu Lehrern. Zum Teil ist es so, dass die Lehrer selber alt und grau aussehen, weil sie einfach das nicht mehr schaffen, den Unterricht in einer Inklusionsklasse, wenn da zum Beispiel der begleitende Lehrer fehlt, weil er gerade krank ist, dann geht es denen so schlecht, weil die schaffen den normalen Unterricht nicht mehr. Dann kommen die Eltern wieder und sagen, das passt mir nicht, dass meine Tochter nicht den richtigen Unterricht bekommt. Und der Unterricht ist einfach mit Kindern, die zum Teil auffällig sind in Verhaltensweisen und so weiter, nicht zu führen. Das ist das Problem.
Frau Körner, das ist ein Argument, das man häufig hört. Also die sozusagen normalen, in Anführungsstrich, begabten oder hochbegabten Kinder gehen da unter. Die werden nicht ausreichend gefördert.
Das war vorhin schon mal meine Bemerkung, dass Inklusionskinder alle Kinder sind und dass die schnellen Lerner natürlich entsprechend ihren Fähigkeiten genauso dringend eine Förderung brauchen, um ihre Kompetenzen ausbauen zu können, die sie mitbringen. Und wenn es denn so ist, dass tatsächlich Langeweile bei diesen Kindern auftritt in den Klassen, dann kann ich wohl nicht sagen, es muss immer an den Ressourcen liegen, sondern ich kann sagen, vielleicht liegt es auch an der Professionalität. Wie ist die Binnendifferenzierung in dieser Klasse vorgenommen worden? Alles das wissen wir ja natürlich nicht jetzt. Aber man kann nicht immer glauben, dass wenn mehr Lehrer reingesteckt werden in eine Klasse oder in eine Schule, dass dann die Qualität des Unterrichts steigt. Diesen Glauben, den möchte ich hier dringend abraten zu haben.
Aber dieses Argument jetzt unabhängig von der Lehrerausstattung, dass wenn Integrationskinder in der Klasse sind, dass das Niveau sinkt, dass zu viel Zeit aufgewendet werden muss, um die zu integrieren, hört man ja auch gelegentlich. Ist das völlig von der Hand zu weisen?
Ja, wir haben wissenschaftliche Untersuchungen schon aus den ersten Jahren der Integrationsklassen, dass dem nicht so ist, dass die Kinder ohne Behinderung hier denselben Lernstand haben wie in den vergleichbaren Klassen ohne behinderte Kinder. Also die behinderten Kinder halten, wenn der Unterricht gut gemacht ist, die schlauen und schnellen Lerner nicht davon ab, sich weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch das, was mir Sorge macht, als auch Mutter einer behinderten Tochter, dass die behinderten Kinder immer wieder so als Ressourcenfresser, will ich es mal sagen, dargestellt werden. Die nehmen ganz viel Zeit im Unterricht und sie verhindern, dass die anderen Kinder lernen. Das ist früher ein klares Argument immer gegen die damals aufgebauten Integrationsklassen ins Feld geführt wurde. Aber wir wissen, dass dem nicht so ist. Und es ist auch kein Wunder, wenn die Eltern von schwer- und mehrfach behinderten Kindern zum Beispiel aufgrund dieser Argumentationslage sagen, also in diese Klassen gebe ich auch mein behindertes Kind nicht. Wenn dem dann nachgesagt wird, nur weil du dein Kind da reingegeben hast, kommt mein Kind zu kurz. Das ist eine Argumentation, die wir dringend aus der Welt schaffen müssen. Wir müssen anstelle dessen uns tatsächlich Sorgen machen, wie können wir hier entsprechende Therapien in den Unterricht integrieren, wie können wir die Pflege sicherstellen der schwer- und mehrfach behinderten Kinder. Und das Ganze muss positiv aufgeladen werden, denn sonst werden wir in dem Bereich der Hineinnahme von schwerer behinderten Kindern nicht weiterkommen.
Da komme ich wieder zu Ihnen, Christian Au. Der Punkt, den Sie eingangs der Sendung angesprochen haben, dass da die Kooperation mit den Bereichen, die nicht zum unmittelbaren Schulbetrieb gehören, da doch sehr hakelig ist. Sie haben einmal von dem Unwillen gesprochen, von Kassen zum Beispiel oder Versorgungsämtern, da Leistungen zu gewähren. Aber haben Sie auch den Eindruck, dass die sich eigentlich untereinander überhaupt nicht koordinieren?
Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also Das ist aber auch systembedingt. Ja, also eine Krankenkasse hat systembedingt keinerlei Berührungspunkte mit der Schulverwaltung zum Beispiel. Ja, also die haben ganz getrennte Aufgaben und es gibt auch keinerlei, jedenfalls in dem Bereich, keinerlei übergeordnete Hilfeplangespräche, wo eine Krankenkasse plötzlich mit der Schulverwaltung zusammensitzt, sondern die Krankenkasse hat ihren gesetzlich vorgesehenen Leistungskatalog und dem kommt sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen nach. Ja? Mhm. Also da findet keinerlei Kooperation statt. Was viel wichtiger ist, ist der Punkt, wo Schulverwaltung und Eingliederungshilfe nahtlos zusammenarbeiten müssen, dass die beiden Träger nicht gegenseitig sich das zuschieben und sagen, jetzt die Eingliederungshilfe, das muss alles Schule leisten und die Schulverwaltung sagt, nein, wieso, wir haben doch die Eingliederungshilfe, die jetzt zum Beispiel den Integrationshelfer oder vorhin was auch der andere Begriff eben der was hat die Dame?
Schulbegleiter.
Schulbegleiter, da, genau, ja. Das muss einfach besser koordiniert werden, dass das innerhalb der Träger ausgefochten wird, ohne dass der Betroffene überhaupt was davon mitbekommt. Es muss erstmal klar feststehen, der Integrationshelfer ist erforderlich, das heißt, er wird gestellt und wie sich Schulverwaltung und Eingliederungshilfe hinterher einigen, das darf die Familie überhaupt nicht mehr belasten. Das ist eigentlich die Wunschvorstellung.
Ingrid Körner.
Ja, wir haben da in den einzelnen norddeutschen Bundesländern sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Und ich treffe mich ja häufiger mit den Landesbehindertenbeauftragten und wir tauschen uns darüber aus. Es ist in der Tat so, dass die Schulbegleitung vorher erst einmal festgestellt werden muss, dass sie nötig ist. Und dann ist es so, dass wir festgestellt haben in Hamburg, dass wenn, ich sag mal, fünf Schulbegleiter, weil fünf Kinder eine Notwendigkeit haben, fünf Schulbegleiter in der Klasse sind, dass die Anzahl der erwachsenen Menschen in diesen Klassen ungeheuer groß ist und das ist fast schon störend eher, als dass es hilfreich ist. So haben die Schulen in Hamburg jetzt folgende Lösung, dass wir einen Pool von Schulbegleitern in den Schulen haben und die Schulen sind darüber selber verantwortlich, wie die eingesetzt werden und die Bezahlung der Schulbegleiter geht tatsächlich über die Eingliederungshilfe. Da einigt sich die Schulbehörde mit dem Bereich der Eingliederungshilfe im Sozialbereich. Also von daher gibt es Lösungen und man muss sie nur wollen. Und das ist, glaube ich, hier die Hürde.
08000 441777. Sie haben noch Zeit, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Rufen Sie uns doch an, so wie es zum Beispiel Harald Treffenfeld aus Hamburg getan hat. Ihnen auch einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Hallo?
Ja, Herr Treffenfeld. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leitung gut ist, aber versuchen Sie es mal.
Ja, Treffenfeld. Ja. Können Sie mich jetzt besser verstehen?
Ja, versuchen Sie es einfach.
Ja, also das waren ja schon sehr viele Beiträge und zu jedem würde ich ja fast schon was sagen wollen. Aber ich versuche mich mal auf das Thema Qualifikation zu konzentrieren. Und zwar meine Frau mit jahrelang als Honorarkraft mit als vordiplomierte Psychologin an einer Förderschule gearbeitet und diese Förderung war sehr intensiv. Das waren auch Schüler, die, sagen wir mal, einfach aus ihren elterlichen Ressourcen heraus unbedingt eine Förderung gebraucht haben. Davon sind auch einige tatsächlich in eine Normalschule gekommen. Der Großteil allerdings bedarf eben halt dieser Förderung und der Pädagogik, nämlich der Sonderpädagogik, die ja deutlich anders ist als die Schulpädagogik. Und dann hat man ja in den 90er Jahren dann angefangen, 2000er Jahren, angefangen eben halt die Inklusion einzurichten und die Eltern konnten dann wählen, ob sie nun ihr Kind in eine normale Schule oder in eine Förderschule gehen. Ich, als Eltern hätte ich diese Entscheidung, würde ich natürlich immer mein Kind in eine normale Schule schicken, weil ja ich ganz gerne möchte, dass das Kind die besten Chancen hat, dort zurechtzukommen. Und es ist eben aber so, dass oft viele Kinder dabei überfordert waren.
Herr Treffenfeld, ich falle Ihnen mal ins Wort, weil die Leitung wirklich sehr grenzwertig ist. Sie sind leider aufgrund dieser technischen Qualität nur bedingt zu verstehen. Ich glaube, Ihre wichtigste Botschaft ist aber durchgekommen. Also die Befürchtung, Sie sprechen ja auch von einer normalen Schule, einer normalen Klasse, dass ein Kind da dann doch ja einfach nicht so gefördert werden kann, wie das sich Eltern wünschen. Die Frage hatten wir in der Sendung auch schon mal diskutiert. Die Frage nochmal an Pitt Katzer aus Ihrer über 30-jährigen Schulerfahrung. Können Sie so ähnlich deutlich wie Ingrid Körner dementieren, dass das tatsächlich ein Problem ist, oder taucht das dann doch mal auf?
Welches Problem?
Dass Kinder ohne Handicap möglicherweise nicht ganz so gut in der Klasse davonkommen, wenn Integrationskinder dort sich auch aufhalten.
Das ist genau das, was ich vorhin sagte zu der Frage. Bei gelingender Inklusion profitieren alle davon, weil der Blick sich verändert. Der Blick geht nicht wie früher, was ist so ungefähr die Mitte der Klasse, die es gar nicht gibt, und dahin unterrichte ich, sondern Inklusion und inklusive Didaktik und Pädagogik heißt, ich gucke wirklich auf jeden Einzelnen, und davon profitieren dann auch die Schüler, die Kognitivleistung stärker oder schneller lernen oder ähnliches.
Darf ich nochmal unterbrechen, woher kommen dann die Ängste der Eltern eigentlich?
Weil eine solche inklusive Pädagogik und Didaktik nicht der Standard in unseren Schulen ist.
Also es ist ein Mangel an Gewöhnung. Ne? Mangel an, also die Erfahrung, die Gewöhnung der Eltern fehlt da noch. Also die.
Nein, das ist sozusagen auch in den Schulen selber und von den Pädagoginnen und Pädagogen. Sind wir noch nicht überall so weit? Und ich hatte vorhin schon auch auf die Voraussetzungen eines gemeinsamen Lernens und gemeinsamen Unterrichts hingewiesen, dass es eine entsprechende auch multiprofessionelle Teamarbeit ist und man voneinander lernt, die Profession. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich in den Schulen entwickelt.
Und wir haben auch ein Lehrer-Coaching hier in Hamburg jetzt seit 3 Jahren, meine ich, eingerichtet. Das heißt, wenn Lehrer Probleme in diesem Bereich haben, weil sie meinen, sie kommen da nicht ganz zurecht, dann können sie sich einen Coach nehmen, und der Coach geht mit ihnen gemeinsam diese verschiedenen Problematiken durch. Das gibt es an 23 Schulen, habe ich mir jetzt sagen lassen, mittlerweile.
Und auch in diesem Sonderprojekt.
Das sind okay. Diese Sonderprojekte. Ja, ja. Genau. Aber ich muss mich dann natürlich auch outen als Lehrer und muss sagen, ich hätte ganz gerne einen Coach, weil ich bin an der Grenze dessen, was ich noch was ich leisten kann. Und von daher, glaube ich, müssen alle diese Maßnahmen auch ausgenutzt werden, damit die Professionalität in den Klassen besser wird bei den Lehrern. Und da, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg in Hamburg. Wir haben auch die Schulinspektion, wenn ich das richtig erinnere, die nicht hingeht und kontrolliert, macht die auch alles richtig, sondern die geht hin, um in den Lehrerkonstellationen, die in den Klassen sind, zu beraten. Und das ist von den Lehrerteams so zurückgemeldet worden, dass das sehr hilfreich ist. Mhm. Und alles das muss man intensiv auch nutzen, damit man selber die Fortbildung sich angedeihen lässt, die man braucht, um eben nicht unterzugehen.
Nun ist die Situation in den norddeutschen Bundesländern natürlich nicht überall gleich. Und unser Hörer Marc Erhard aus Bröckel schreibt uns über unsere Webseite ndr.de/redezeit. Ich komme aus Celle in Niedersachsen und muss Ihnen leider sagen, dass nicht nur in meinen Augen die Inklusion gescheitert ist. Es fehlen leider noch viele Jahre Lehrer, aber anstelle die Inklusion zu pausieren und zu warten, bis genügend Lehrer im System vorhanden sind, werden in Celle leider nun auch Förderschulen für Lernen abgeschafft. Die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen nun zukünftig die Oberschulen, wo die Unterrichtsversorgung gegenüber anderen Schulformen sowieso schon am geringsten ist, so die Meinung von Marc Erhard. Und an der Sendung beteiligen möchte sich auch Manfred Jacklin aus Sehende. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ja. Ich bin selbst integrativ beschult worden, wie das früher hieß, vor 35 Jahren. Habe in einer Regelschule als Blinder mein Abitur gemacht. Habe dann auch hinterher an der Universität in Hannover Rechtswissenschaften studiert, das auch abgeschlossen. Und ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung für Behinderte, auch mit Sehenden ganz regulär zur Schule zu gehen, ein Studium zu absolvieren, weil man auch später im Leben natürlich mit Sehenden an regulären Arbeitsplätzen zusammenarbeiten muss.
Gerade bei den Blinden war ja oft die Diskussion, ob man die Sonder- oder Förderschulen für Blinde nicht beibehalten sollte, weil die einen ganz besonderen Förderbedarf hätten. Das sehen Sie völlig anders, wenn ich Sie richtig verstehe.
Also das ist nicht für jedermann was. Also ich habe das damals ganz gut durchlaufen, das war kein Problem. Eine Mitschülerin von mir, da ging das nicht so ganz einfach. Und jetzt komme ich eben auf die eigentliche Problemstellung zu sprechen. Ich habe seit über 20 Jahren ein Unternehmen, wo wir Sehgeschädigte mit den entsprechenden Techniken für die Arbeitsplätze ausstatten, im beruflichen, aber auch im integrativen Schulbereich oder heute im inklusiven Schulbereich. Und es ist vorhin schon angesprochen worden, wer ist als Kostenträger eigentlich zuständig? Und diese Kostenträgerfrage bei den gerade Hilfsmitteln für Sehgeschädigte, die ja auch nicht ganz billig sind, ist ungeklärt. In der Regel soll das die Krankenkasse bezahlen. Die fördert das auch in einem gewissen Umfang. Aber dann ist natürlich klar, es ist nicht definiert, was muss dort finanziert werden. Einige beschränken sich auf das Minimum. Andere finanzieren sehr großzügig, andere lehnen das dann wieder ganz ab, versuchen das dann an die Gemeinden abzugeben und dann tauchen da diverse weitere rechtliche Fragen auf. Und wir haben durchaus Kinder im inklusiven Schulbereich, die über Monate, teilweise bis über ein Jahr hinaus, keine vernünftigen technischen Hilfsmittel haben, um in diesem Bereich teilzunehmen. Und das, was hier ganz dringend fehlt, ist eine wirkliche Klärung der Kostenträgerfrage.
Herr Jacqueline, unsere Sendung neigt sich so langsam dem Ende zu, deswegen muss ich Sie ein bisschen abkürzen. Christian Aue, der ja der Experte ist hier, unser Jurist sozusagen in der Runde, steckt da wirklich der Fehler im System?
Ja, das ist tatsächlich dieses Problem, dass sich die Träger immer nicht einig sind darüber, wer hier leisten muss, obwohl das Problem der schulischen Versorgung ganz eindeutig geregelt ist. Hier ist die Krankenkasse in der Pflicht. Sie hat den Schülern mit Beeinträchtigung eine angemessene Schulbildung zu ermöglichen und die dafür erforderlichen Hilfsmittel zu finanzieren. Das heißt, hier kann man dringend dazu raten, wenn es da Unstimmigkeiten über die Finanzierung gibt, dass man dann auch den Weg des Widerspruchs gegen eine Ablehnung der Krankenkasse geht und der Klageweg zum Sozialgericht ist auch dann eröffnet. Und dass man das ein Jahr lang aussitzt und diese Kinder nicht versorgt sind, das muss überhaupt nicht sein, weil wir auch die Möglichkeit haben, ein sozialgerichtliches Eilverfahren zu führen. Das können wir in jedem Zeitpunkt des Verfahrens anstrengen, also auch schon mitten im Widerspruchsverfahren. Wenn wir sagen, hier, das Kind droht hier gerade eine Klasse zu verlieren und muss möglicherweise wiederholen, weil die Technik nicht vorhanden ist. Das muss also kein Kind hier mit sich machen lassen.
Also da müssen man die Eltern zum unbedingt juristischen Streit zum Rechtsweg durchaus, genau, raten. Ja. Eine letzte Hörerin wollen wir noch zu Wort kommen lassen. Heidi Welke aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich rufe an, weil auch ich habe eine Tochter, die behindert ist. Sie ist frühkindliche Autistin. Und sie wird eigentlich von Anfang an inklusiv beschult. Ich musste kurzfristig auch die Erfahrung machen einer Beschulung an der Sonderschule, weil die Schulbehörde über meinen Kopf hinweg entschieden hat. Und ich muss ganz klar sagen, dass es für manche behinderte Kinder auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, dass sie inklusiv beschult werden.
Also Ihre Erfahrung fasst sozusagen die Diskussion des heutigen Abends tatsächlich zusammen. Ingrid Körner, diese Erfahrung, dass Kinder da auch nochmal wechseln, die ist ja nicht so häufig, weil wenn ein Kind in der Inklusionsklasse ist, dann bleibt es auch da und umgekehrt meistens auch. Ist da eine gewisse Transparenz, ist da ein Wechsel auch möglich, auch unkompliziert?
Der ist auf jeden Fall möglich. Ich habe die Zahlen von wechselnden Kindern nicht im Kopf, vielleicht hat der Katzer welche. Auf jeden Fall ist es nicht kompliziert. Es ist für das Kind natürlich zunächst einmal eine ungewohnte Situation. Und das muss man sich auch gut überlegen vorher, ob man da noch andere Mittel findet, um vielleicht das Kind an der Schule, wo es gerade ist, zu stärken. Sei es die Sonderschule oder sei es die inklusive Schule. Aber es kommt nicht so häufig vor, dass das passiert. Man kann natürlich einen Wechsel wahrnehmen, wenn die Klasse 4 absolviert ist und dann sowieso die weiterführende Schule woanders umgesetzt wird. Das ist denkbar und möglich. Aber auch darüber habe ich wenig Erfahrung, muss ich gestehen.
Schwierig kann es fürs Kind werden. Also Unterstützung ist auf jeden Fall immer wichtig. Verzweifelte Lehrer, enttäuschte Eltern, ist die Inklusion gescheitert? Man kann fast sagen, das Fazit der Sendung ist, das ist sie nicht. Aber es muss noch sich vieles verbessern. Das also war das Thema der Redezeit heute Abend. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch. Morgen am Freitagabend um 21.05 Uhr hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Die Lüge, wenn sich das Gehirn ans Lügen gewöhnt. Jetzt gleich nach den Nachrichten um 22 Uhr heißt es auf NDR Info wieder Play Jazz mit Michael Lages am Mikrofon. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse an unserer Sendung. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.